Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Heinz Bethmer. Ich bin Präsident der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften und vertrete als solche den Investmentfondsmarkt in Österreich.
Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Schönen guten Morgen. Heute, 19. April, Weltfondtag. Es gibt ein Jubiläum. 19. April vor 250 Jahren. Der Vorgedanke ist schon alt. Wie war denn der Anfang?
Der Anfang war interessant. Es ist aus einer Krise heraus entstanden. Und zwar aus einer Bankenkrise, interessanterweise. Die Briten und die Franzosen haben wieder mal Krieg geführt. Und das britische Königshaus hat verloren, war hoch verschuldet, konnte Schulden an eine Bank nicht zurückzahlen, hat eine Bankenkrise ausgelöst. Und einen Kaufmann namens Abraham von Kentwich hat eine gute Idee gehabt, um solche Geldverluste künftig vermeiden zu können, und hat begonnen, ich glaube, damals waren das Beiträge von 500 Gulden, einzusammeln bei befreundeten Kaufleuten, bei anderen Investoren, und hat damit die erste kollektive Veranlagung, den ersten Fonds geschaffen. Damals hat man Schuldverschreibungen, im Wesentlichen waren Schuldverschreibungen, also heute würde man sagen Anleihen oder was Ähnliches, gekauft. Aber es waren auch Eigenkapitalbeteiligungen dabei. Es war der erste wirkliche Mischfonds, der damals gestartet wurde. Und das liegt jetzt 250 Jahre zurück und war offensichtlich ein erfolgreiches Modell. Sein zweiter Fonds, den er kurz danach gegründet hat, hat 114 Jahre lang gehalten. Also ein gutes Investment gewesen.
Oh, spannende Geschichte. Wissen Sie, in was er da investiert hat? Also in was dann die Vorgelder investiert wurden? Schiffsreisen oder vor 250 Jahren, was gab es da? Nein, die Dampflok gab es da noch nicht. Also die Industrialisierung kam auch noch nicht, ne?
Nein, es hat schon Schuldverschreibungen von Unternehmen gegeben. Handelsunternehmen, das war in den Niederlanden, haben natürlich eine Rolle gespielt. Es haben auch Finanzierungen von Überseeunternehmungen, also damals war ja Kolonialismus schon großgeschrieben, haben damals eine Rolle gespielt. Es hat aber auch Beteiligungen an Unternehmen schon gegeben. Also es war also eine wirklich bunte Mischung, hat funktioniert, und er hat offensichtlich gleich am Anfang darauf Wert gelegt, dass das Ganze auch auf Sicherheit bedacht war. Und das ist ja einer der wesentlichen Faktoren bei Fondsinvestoren, dass diese Streuung vorhanden ist, also dass man in verschiedene Titel investiert und diese Streuung so breit hält, dass Schwierigkeiten eines einzelnen Investments das gesamte Investment nicht gefährden. Und das ist eine der Ideen, die er ganz an den Anfang gestellt hat und die bis heute eigentlich der wesentlichste Grundgedanke eines Investmentfonds ist.
Beamen wir uns 250 Jahre wieder voraus, kommen wir in die Gegenwart. Wie viel Geld fließt denn jetzt 2024 in Fonds? Also weg vom Sparbuch, das ist klar, das will keine mehr haben aber viele noch. Wie ist denn die Nachfrage? Also wie viel Gelder sind denn in Fonds angelegt?
Also zurzeit sind in Österreich knapp 210 Milliarden Euro angelegt. Also das sind die Zahlen Ende erstes Quartal, 209,5. Und man sieht da eigentlich über die letzten eineinhalb Jahre ein wirklich sehr, sehr schönes Wachstum. Sie erinnern sich, 2022 war ein schweres Krisenjahr am Kapitalmarkt. Aktienmärkte haben verloren, Rentenmärkte haben verloren. Es war dieses sehr seltene Fall, dass beide großen Wertpapierveranlagungsbereiche Einbußen hinnehmen mussten. 2023 hat sich das Gott sei Dank wieder gedreht, war vor allem gegen Ende des Jahres ein sehr erfolgreiches Jahr. Und auch heuer hat das erste Quartal sehr, sehr gut angefangen. Und das sieht man dann auch wieder in Zuflüssen und das sieht man auch wieder in Mittelzuflüssen. Das heißt, da steigen dann die Investoren wieder verstärkt ein. Und sie sind für diese Investments auch belohnt worden. Wenn man sich die Performance zum Beispiel der österreichischen Fonds im ersten Quartal anschaut, da ist durchwegs alles positiv und, ich weiß nicht, herausragend sind so eher gar nicht so spektakuläre Themen, wie zum Beispiel Aktienfonds Euroland, also eigentlich ein, würde man sagen, auf der Aktienseite eher konservatives Investment, hat über 12%, zwischen 12% und 13% abgeworfen im Durchschnitt. Ja. Also da gibt es Ausreißer, die sind viel höher. Und überhaupt die Aktienmärkte haben wieder sehr, sehr schön geantwortet. Auf die vorangegangenen Krisen haben schön performt. Und das im Wesentlichen alles wieder ausgeglichen, beziehungsweise sind sogar darüber hinausgegangen.
Also kann man sagen, beeinflussen Inflation, die wirtschaftliche Lage, Geopolitik nicht die Nachfrage nach Fonds?
Doch, natürlich tun sie das. Aber man muss auch sagen, die aktuelle Situation vielleicht noch nicht so sehr, aber der Ausblick ist ein positiver. Zur aktuellen Situation muss man sagen, dieses von vielen befürchtete Rezession oder ein Hard Landing oder wie das alles auch immer benannt wird, ist Gott sei Dank nicht eingetreten im größeren Ausmaß. In den USA sieht man sogar die Wirtschaft wieder in relativ gutem Schwung. Die US-Märkte sind natürlich die mit Abstand größten und wichtigsten Aktienmärkte, treiben das Ganze auch. Also von dort ist überhaupt eine sehr, sehr gute Konjunktur eigentlich da. Und wenn wir jetzt zum Euroland rüberschauen, also in unsere eigene Region, muss man sagen, die Erwartungen für Zinssenkungen sind da. Sie sind zwar sogar etwas zurückgenommen worden, also sie waren noch viel stärker vor ein paar Monaten. Aber nachdem die Inflation jetzt doch nicht so schnell verblasen wird, wie ursprünglich angenommen, sind diese Zinssenkungserwartungen zwar etwas zurückgenommen worden, aber sie sind da. Für die zweite Jahreshälfte ist ein breiter Konsens. Und das bestätigen die meisten Aussagen von Zentralbankern auch, dass man eigentlich mit Zinssenkungen rechnet. Das alles ist unterstützend, sowohl für Aktienmärkte, aber letztlich auch dann für Rentenmärkte. Und von daher sind sozusagen die Zuflüsse und sozusagen das größere Kundeninteresse trotz der momentan eher schwachen wirtschaftlichen Situation im Euroland nicht sehr überraschend. Es geht ja immer darum, was wird kommen und was können wir erwarten. Und da glaube ich, sind für die Kapitalmärkte die Erwartungen zumindest positiv.
Sie haben ja vorhin schon ein paar Performance-Zahlen genannt. In welchen Regionen gibt es denn gute Performance, beziehungsweise wie unterschiedlich sind die nach Regionen?
Naja, wie gesagt, also das Euroland hat im ersten Quartal sehr, sehr gut performt. Das ist einer der stärksten Märkte gewesen. Was auch sehr gut gelaufen ist im ersten Halbjahr, es ist ein Markt, der in der Regel, wie soll ich sagen, unspektakulär verlaufen ist. Japan war wieder da. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad einem schwächeren Yen geschuldet, der die Exporte, Japan ist eine sehr stark exportgetriebene Wirtschaft, der die Exporte dort wieder angekurbelt hat. Und insgesamt, wie eigentlich oft, ist der pazifische Raum ein Treiber gewesen. Aber auch die USA, auch Nordamerika, liegt so um die 10% Performance im ersten Quartal, wenn sie bei uns in Fonds investiert waren. Also haben sie in etwa das erwarten können. Also von daher, die Aktienmärkte sind in Summe stark gewesen. Europa, also Euroland vor allem, aber auch bis zu einem gewissen Grad Japan, hat jetzt ein bisschen einen Nachholbedarf gegenüber den USA gehabt, die auch im vergangenen Jahr, vor allem im Herbst, im Dezember, schon eine sehr starke Rallye hingelegt haben. Aber wie gesagt, auch Nordamerika, internationale Aktien, eigentlich alles auf den Aktienmärkten, nicht alles, aber das meiste hat sehr, sehr gut performt und war eigentlich, glaube ich, für unsere Investoren sehr zufriedenstellend.
Wie sieht es denn nach den Themen aus, nachdem die Kunden zugreifen? Ist es weiterhin Nachhaltigkeit oder das, was man eigentlich genau das Gegenteil nennen würde, vielleicht sogar Rüstung?
Das ist eine interessante Frage. Nicht? Also wenn ich mir jetzt die österreichischen Investoren anschaue, dann ist zu bemerken, dass in der Zwischenzeit der halbe österreichische Fondsmarkt, also die Hälfte der österreichischen Fondsinvestments volumensmäßig, ist nachhaltig investiert. Also wir haben jetzt hier nachhaltig ein bisschen salopp definiert mit nach der Offenlegungsverordnung sogenannte Artikel 8 und Artikel 9 Fonds. Im Wesentlichen sind das die, in denen wir grün oder besonders grün, wenn ich so salopp sagen darf, investiert sind. Also das heißt, hier haben wir nachhaltige Investments und das betrifft in der Zwischenzeit, wie gesagt, die Hälfte der österreichischen Investmentfonds. Also die Nachfrage danach ist wirklich gut. Sie ist nicht mehr so rasant, wie sie in den Jahren 2021 war. Das ist aber auch nicht so überraschend, weil da war wirklich ein Nachholbedarf da. Da ist vor allem auch das, was man unter Small Cap versteht, besonders gut gelaufen. Und die nachhaltigen Titel, vor allem wenn wir jetzt so in Deep Green und in Impact Fonds gehen, also wo ich sozusagen eine besonders stark gegrüne oder nachhaltige Tangente habe, sind sehr oft in Small Caps, mittleren oder kleineren Titel also wiedergegeben. Da hat es im vergangenen Jahr ja ein bisschen eher Gegenbewegung gegeben, diese berühmten Magnificent Seven, also die großen Titel haben eigentlich eher den Markt getragen. Aber dadurch ist der Zufluss nicht ganz so stark mehr gewesen. Aber wie gesagt, es gibt weiterhin, also zumindest in Österreich ist das weiterhin sehr weit vorne, wird im Publikum sehr, sehr gut angenommen, würde sagen ungebrochen. Also ich sehe da jetzt keine Trendwende, wenn auch ein bisschen eine Verlangsamung in den Zuwächsen. International ist es ein bisschen anders. Also international hat es auch ein bisschen eine Gegenbewegung gegeben, vor allem auch von den USA ausgehend. Da hat es aber auch, würde ich sagen, teilweise politisch getriebene Hintergründe, die es in dieser Hinsicht bei uns nicht gibt.
Wir haben ja vorhin gelernt, wie das mit den Fonds begonnen hat. Ja, was ist denn das Schicke an den Fonds? Was sind denn eigentlich die Vorteile? Und kann man mit den Fonds wirklich seine Pension oder seine Rente aufbessern?
Natürlich kann man das. Im Wesentlichen geht es darum, dass ich für jede Brieftasche, sozusagen für jede Investmentgröße, eine Möglichkeit schaffe, am Gesamtmarkt zu partizipieren. Mit 50 Euro Investment können Sie einen Fonds kaufen, der global investiert ist. Er bietet Ihnen die entsprechende Risikostreuung, er bietet Ihnen die Investmentmöglichkeiten, die auf Ihre Person zugeschnitten sind, auf Ihr Risiko, auf Ihren Veranlagungshorizont. Also all das ist eigentlich, da bietet sich der Investmentfonds an, im Gegensatz zum Einzeltitel-Investment, wo ich in Wirklichkeit immer ein sehr hohes Risiko nehme. Wenn ich sozusagen nur auf eine Karte setze, der Fonds setzt auf in der Regel viele Hunderte, je nachdem, was für einen Fonds Sie wählen. Sie können Aktienfonds kaufen, Sie können Anleihenfonds kaufen. Es gibt sogar, wenn Sie eine Neigung dazu haben, Derivativfonds, es gibt Geldmarktfonds. Also, und es gibt eben die berühmten Mischungen. Ja. Sie können auch Themen kaufen, wenn Sie jetzt der Meinung sind, Sie glauben sehr stark an Technologie, dann können Sie das in Ihrem Portfolio gewichten, ohne dass Sie jetzt ein Spezialist für die einzelnen Technologieaktien sein müssen. Also Sie können ja eine Meinung haben zu bestimmten Sektoren der Wirtschaft, ohne jetzt die Einzelunternehmer zu kennen. Diese Möglichkeiten bieten Fonds alle. Die Vielfalt ist in der Zwischenzeit enorm. Aber ich glaube auch, dass die Informationsmöglichkeiten in der Zwischenzeit sehr, sehr ausgereift sind.
Also Fonds auf jeden Fall was für die Zukunft. Dann gibt es ja noch ETFs und Anleihen, die lassen wir jetzt mal kurz weg. Wir wollen ja alle davon profitieren und es wird ja auch versteuert. Ist das fair versteuert oder müsste man da was ändern? Was ist Ihre Forderung an die Politik?
Naja, also faire Versteuerung ist in der Regel eine politische Ansicht. Was mich stört, wenn ich das so sagen darf, und was auch ein Anliegen der Branche ist, ist, dass eigentlich keine Rücksicht darauf genommen wird, auf den Zweck der Veranlagung. Was will ich sagen? Ich verstehe schon, dass Spekulation, kurzfristige Spekulation oder sozusagen eher eine arbiträre Veranlagung, dass man da mit ganz normalen Steuersätzen das auch besteuert, das verstehe ich. Ja. Was mich mir schon wünschen würde, ist, wenn wir an Vorsorge denken. Also wir sind eine alternde Gesellschaft hier in Europa. Wir haben auch ein demografisches Problem, wie wir alle wissen. Und wir sehen das auch am Arbeitsmarkt. Ja. Jeder spürt das in der Zwischenzeit schon, dass es hier Verknappungen gibt. Das heißt, ich muss eine Möglichkeit schaffen, vor allem auch für die Menschen, die heute noch jung sind. Ja, es geht nicht um Menschen wie mich, die nicht mehr sehr lange im Arbeitsleben stehen, wenn ich so sagen darf. Aber es geht natürlich auch um die Jungen, die eine Möglichkeit finden müssen, ihre künftigen Pensionen abzusichern. Wir haben das auch abgefragt im Zusammenhang mit anderen Studien. Und das ist schon eine große Sorge bei den jungen Menschen. Also 75% der Jugendlichen in Österreich machen sich Sorgen darüber, ob ihre Pensionen abgesichert sind. Und da spielt natürlich eine dritte Säule, eine Möglichkeit, sich selbst eine Vorsorge zu schaffen, eine große Rolle. Das ist allerdings in Österreich derartig hoch reglementiert und derartig eng in der Veranlagung, dass es nicht sehr attraktiv ist. Und da komme ich wieder auf Ihre Frage zurück, da würden wir uns schon wünschen, dass ich sage, wenn ich diese Veranlagung einem Ziel widme, wenn ich sie dem Ziel meiner Vorsorge, Pensionsvorsorge, vielleicht gibt es auch noch andere Vorsorgetitel, aber Pensionsvorsorge widme, dann würde ich mir dafür eine Steuerbefreiung wünschen, ja, und würde mir auch dafür wünschen, weil es ist ja versteuertes Einkommen, das da einbezahlt wird. Ja. Also wenn ich das dann tue, dass ich mir dann zumindest auf die Erträge, die dann entstehen, eine Steuerbefreiung auch bekomme, weil ich sie ja für die Zukunft, für die Lebensstandardabsicherung verwende.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Sie gerade gesagt haben. Also da arbeitet jemand das ganze Jahr und spart sich dann Monat für Monat seine 150 Euro weg. So, und dafür muss er irgendwie belohnt werden und nicht nochmal bestraft werden, finde ich, weil das hat ja schon weniger an Lebensmöglichkeiten. Er kann das Geld ja nicht ausgeben. Also insofern ist es, glaube ich, sehr, sehr vernünftig und es ist ja schon bezahlt. Er hat ja schon mal drauf Steuern bezahlt.
Absolut, ja. Und das ist halt, man kann das auch als eine Gerechtigkeitsfrage sehen, aber am Ende des Tages geht es ja auch darum, das hat ja auch eine gesellschaftliche Funktion. Ja. Ich meine, die erste Säule, und ich will die jetzt überhaupt nicht schlecht reden, also die erste Säule brauchen wir nicht diskutieren, ist die wesentliche Absicherung bleiben, aber die erste Säule muss eine Grundsicherung auch für alle darstellen können. Ja. Und wenn ich mir die demografische Entwicklung anschaue, dann sage ich, das wird sie auch bleiben, das wird auch möglich sein, aber es wird nicht so sein, dass jeder seinen Lebensstandard absichern kann. Ja. Und da käme halt die zweite und die dritte Säule kämen da ins Spiel, und um diese Möglichkeiten zu schaffen. Und natürlich habe ich doch auch als Finanzminister ein Interesse daran, dass ich dann eine Möglichkeit schaffe, einen Ausgleich auch darzustellen. Letztlich kostet mir das nichts, wie Sie richtig auch festgestellt haben, es ist ohnehin versteuertes Einkommen.
Herr Bettner, danke Ihnen.
Sehr gerne.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.